Mit diesem Trompetenstück darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Ein irischer Segenswunsch. Ich begrüße alle Geschwister, alle Gäste, alle, die noch dazugekommen sind. Seid alle herzlich willkommen. Ein Wunsch von mir für diese Stunde, dass das Wort, was wir heute hören, starke Wurzeln in unseren Herzen schlägt. Wir haben dazu ein Lied in unserem Liederbuch. Das ist die 572. Die wollen wir am Anfang gemeinsam singen.
Herr Jesus, lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir uns hier zusammenfinden können, dass wir soweit gesund sind, dass wir die Gelegenheit haben, dass wir diesen Ruhetag haben, an dem wir nach der Arbeit, nach der Mühe der Woche uns um dein Wort versammeln können. Es ging die ganzen Tage um uns, um unsere Bedürfnisse, um unsere Anliegen. Und jetzt haben wir den Wunsch, dass es so sei, wie wir gesungen haben, dass dein Geist uns aus diesem Strudel herausreißen kann, dass er uns ansprechen kann, dass er uns etwas wichtig machen kann. In dieser Weise wollen wir auf dein Wort hören und wir bitten dazu deinen Segen. Sei du jetzt mitten unter uns. Schenke deinen Geist zum Reden und zum Hören. Amen.
Amen.
Also jetzt erstmal danke für dieses Lied. Ich habe so gedacht, es hätte dir auch kein besseres einfallen können. Es ist genau das, um das es gehen soll in dieser Stunde. Letzte Strophe, ich erinnere uns alle, ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Wir wollen uns einen Menschen anschauen, bei dem das so gewesen ist. Es geht also in dieser Stunde im weitesten Sinne um die Chancen der Jugendzeit und um die Gefahren des Älterwerdens. Also ihr habt euch nicht verhört. Es geht nicht um die Gefahren der Jugendzeit und um die Chancen des Alters. Umgedreht. Ich weiß nicht, ob euch gleich biblische Beispiele einfallen. Man könnte an Saul denken. Der hatte also in den Tagen seiner Jugend wirklich vorbildlich gelebt. Gott hatte seine Freude an ihm. Gott betraute ihn mit einer großen Aufgabe. Er sollte der erste König seines Volkes sein. Saul war bescheiden, sogar schüchtern, hat sich mal versteckt, als sie alle nach ihm gesucht haben. Und er war ganz von Gott abhängig. Und dann ging er Schritt für Schritt seinen eigenen Weg. Immer weiter hinein. Selbstsicher und eigenwillig. Und am Ende war Korrektur nicht mehr möglich. Ich will uns ein paar Sätze nur lesen, damit ihr wisst, was ich meine. Saul hatte geopfert, er konnte es nicht erwarten. Samuel hatte sich verspätet. Und Samuel kommt und sagt zu ihm, Samuel 13, 1. Samuel 13, Vers 11, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. Im nächsten Vers, da dachte ich, und da wagte ich es und opferte. Und Samuel sprach, du hast töricht gehandelt. Also, der Gottesdienst vom Saul, der sah noch ganz gut aus. Die Opfer waren alle intakt. Aber er war stark von seiner Auffassung geprägt. Ich hatte mir gedacht, an die Stelle der Gebote Gottes war seine eigene Einschätzung getreten. Trotzdem verhalf Gott dem Volk Israel zu steigendem Wohlstand, zu immer größerer Blüte. In den Tagen der Nachfolger Sauls, Davids und Salomos. Aber dann kam es zur Reichsteilung. Wir sind im Jahr 931 übrigens vor unserer Zeit. Und diese Reichsteilung in Nord- und Südreich Israel, oder besser in Südreich Juda und Nordreich Israel, war Folge eines göttlichen Gerichtes. Und sie folgte auf die Abwendung eines anderen Königs, nämlich des Königs Salomo, der genauso in seinem Alter fehlte. 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Dann lesen wir im Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn Gott Israels abgewandt hatte. Und im Vers 11 lesen wir dann, dass Gott ihm zugesagt hat, ich werde dieses Reich von dir reißen, ich werde es einem anderen geben und dein Sohn wird nur zwei Stämme bekommen. Nach einem vorbildlichen Start war Salomos Ende verhängnisvoll. Erst befriedete er das Land, führte es zu wirtschaftlicher Blüte und baute den Tempel und vorbildlich und demütig gab er Gott die Ehre. Und wir kennen die Geschichten, er bat um ein weises Herz. Und Gott gab ihm das. Aber im Alter übersah der weiseste Mann aller Zeiten die naheliegende Gefahr, die die vielen Frauen mit sich brachten und die vielen fremden Götter. Und er hing mit diesem von Gott gegebenen weisen Herz an den Götzenbildern. Und aus dem Gottesmann wurde ein Götzendiener, ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Danach regierte der Sohn des Königs Salomo Rehabeam im Südreich Juda bis 913 vor Christus. Er stirbt im Alter von 58 Jahren. Sein Sohn Abia folgt ihm auf den Thron, aber der regiert nur 3 Jahre. Nach dieser 3-jährigen Regierungszeit stirbt auch Abia. In seine Regierungszeit fällt ein markanter Sieg gegen das Nordreich Israel. Es gab also seit der Reichsteilung immer wieder Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Es ging vorwiegend um Grenzstreitigkeiten, um Orte an der Grenze. Und es wurde keine Ruhe. Abia hat wenigstens mal einen Sieg erreicht. Gott hatte diesen Sieg geschenkt, wenn wir genau nachlesen, weil sich Juda auf ihn gestützt hatte. Trotzdem kam es in den letzten Jahren zu immer mehr Höhenheiligtümern, zu Steindenkmälern, an denen die fremden Götter verehrt wurden, auch in Juda. Und ganz allmählich wandten sich die Bewohner des Südreiches auch von Gott ab. Auf jeder grünen großen Höhe, unter allen üppigen Bäumen, da fanden sich die Aschera-Pfähle. Ein heidnischer Fruchtbarkeitskult wurde gepflegt. Es waren die abscheulichen Bräuche der Nachbarvölker, die um sich griffen. Und es gab im Gottesvolk sogar Prostituierte für den Götzendienst. Das genau war die Situation, als ein Mann die politische Bühne betritt, der Sohn Abias, König Asa. Ein Urenkel des Königs Salomo, sein Name übrigens bedeutet Arzt oder Heilung, kann ganz am Ende seines Lebens uns nochmal interessieren. Wahrscheinlich wird der König in sehr jugendlichem Alter, ich hatte schon gesagt, sein Vater hatte nur 3 Jahre Regierungszeit. Und diesen König Asa wollen wir uns heute ein wenig anschauen. Auch er ist nämlich beides. Er ist Vorbild und Mahnung zugleich. Aber ehe wir genauer hinschauen, will ich uns doch einen Überblick über sein Leben geben, weil er eben sehr wenig bekannt ist. Da ist zunächst eine ganz globale Aussage über sein Leben. Asa tat, was gut war in den Augen des Herrn. Da können wir schon mal froh sein. Damit war er eine Ausnahme. 20 Jahre nach der Teilung des Reiches im Jahre 911 vor Christus betritt der erste Reformer die politische Bühne. Er reinigt das Land von den Götzen und deren Altären. Er schafft die Tempelhurer ab. Er korrigiert den widergöttlichen Kurs seiner Väter bis hin zu seinem Urgroßvater Salomo. Er gebot der Bevölkerung, sich am Wort und am Gesetz Gottes auszurichten. Er hob das Wort Gottes wieder dorthin, wo es hingehörte, in die Mitte. Er baute sein Land klug aus. Er befestigte Städte. Er hatte Ruhe, er nutzte die Zeit. Und wir lesen in Gottes Wort, es gelang ihm. Ich will nur 2. Chroniker 13, Vers 23 anführen. Gott gab ihm 10 Jahre Ruhe. In der Zwischenzeit baute sich der vorausschauende Asa auch ein Heer auf. Er verfügte über 580.000 Mann. Also das ist mehr als die Bundeswehr. 300.000 mit Spieß und Langschild, die Waffen sind nicht ganz zeitgemäß, das gebe ich zu. 280.000 Bogenschützen. Und da erlebt der König Asa im Jahre 901, wie Serach, der König der Nubier, vom Süden her durch Ägypten in sein Land eindringt. Und wie er mit 1 Million Mann 40 Kilometer vor Jerusalem stehen bleibt. Und Asa zieht ihm entgegen mit seinem halb so großen Heer. Und er betet und er sagt, Gott, wir stützen uns auf dich. Und Gott gibt ihm den Sieg. Wir lesen, der Herr schlug die Kuschiter und sie machen reiche Beute. Und dann schickt Gott ihm den Propheten Asaja in den Weg mit einer ganz ermutigenden Botschaft. Als Asa nach Hause kommt mit seinem Heer, da wird er bestärkt von Gott her. Und er setzt seinen Kurs fort mit ganz neuer Energie und er reinigt jetzt die dazugewonnenen Städte. Er erneuert den Altar Gottes im Tempel in Jerusalem, damit der Gottesdienst dort wieder stattfinden kann. Und wir lesen, dass große Mengen von Israel, also aus dem Nordreich, aus Ephraim, aus Manasse, aus Simeon und dass die Gesamtheit der verfolgten Leviten im Norden zu ihm nach Süden überlief, weil sie sahen, dass Gott mit ihm war. Es ging steil aufwärts mit Juda in den Tagen des Königs Asa. Vielleicht ein schwacher Vergleich, Deutschland in den 50er Jahren. Massenvölkerwanderung von Ost nach West, weil es da einfach besser war. So stelle ich mir das vor, die Leute zogen von Nord nach Süd, nur hin zu dem König Asa, der gottesfürchtig ist. Im Norden war nichts mehr davon zu merken, alles kaputt, was die alte Religion betraf. Und es kommt 5 Jahre nach dem Angriff der Nubier im Jahre 896 vor Christus zu einer landesweiten Versammlung. Wir lesen, dass im 3. Monat des 15. Regierungsjahres 700 Rinder und 7000 Schafe in Jerusalem im Tempel geopfert wurden. Dass das Volk sich dort versammelt, vollzählig. Und dass sie ihrem Gott opfern. Da waren noch einige Überbleibsel aus der Vergangenheit. Wir lesen auch, dass Asa seine Großmutter, die Maacha, entmachtet. Die ließ sich nämlich nicht beeindrucken und hielt an ihrem Götzendienst fest. Da hat er sich nicht gescheut, auch in der Familie aufzuräumen. Asas Herz war ungeteilt mit seinem Gott. Der Tempel erhielt die heiligen Dinge zurück. Und es gab keinen Krieg, mindestens bis zum 15. Regierungsjahr. Aber dann baut Baasha, der König des Nordreiches Israel, eine Stadt, die im Südreich liegt, Rama, zu seiner Festung aus. Er will die Abwanderung der Leute stoppen und bringt seine Armee gegen das Südreich in Stellung. Der König Asa greift in seine Schatztruhe und greift auch in den Tempelschatz und lädt eine Menge Gold und Geld auf seine Transportmittel damals und schickt sie ganz nach Norden zu dem König Ben-Hadad von Aram, das ist das syrische Reich gewesen, die noch nördlich von Israel sind. Und er sagt zu dem König Ben-Hadad, du hast zwar einen Bund mit dem König Baasha von Israel, aber ich habe hier eine Menge Geld. Brich mal diesen Bund und mach einen Bund mit mir und dann komm du mal von Norden, damit er im Süden abzieht und von mir ablässt. Und Asas Plan geht auf. Ben-Hadad tut es so und er verwüstet die Nordgebiete des Nordreiches Israel. Und der König Baasha muss im Süden seine Armee abziehen und nach Norden rücken, um dort wenigstens ein bisschen zu verhindern. Da tritt der Seher Hanani dem König Asa in den Weg und muss ihm wieder eine Botschaft Gottes bringen. Aber diesmal ist es Korrektur und keine Bestätigung. Da ärgert sich der König Asa über den Propheten, über die Gottesworte, lässt ihn einsperren und er misshandelt auch noch andere in seinem Volk. Im 39. Jahr seiner Regierung erkrankt der König Asa an seinen Füßen, schwer an seinen Füßen. Und wir werden es dann genauer anschauen, auch in dieser Sache vertraut er nicht auf Gott. 2 Jahre später stirbt er, nach 41-jähriger Regierungszeit, wird bestattet und wird mit großen Ehren bestattet. So, jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass ihr es eigentlich irgendwie nicht fassen könnt. Was ist aus diesem Asa geworden? Man kann ihn im Alter nicht wiedererkennen. Gut gestartet und die Weiche falsch gestellt. Wir wollen uns jetzt 2 charakteristische Begebenheiten anschauen aus seinem Leben und ein wenig gucken, ob wir für unser Leben etwas ableiten können. Da ist zum ersten der unerwartete Angriff des Nubiers Serach im 10. Regierungsjahr, also 901. Und jetzt lese ich uns einen Bibeltext, 2. Chroniker 14, Vers 7 und die folgenden Verse. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Spieß trug, aus Juda 300.000 und aus Benjamin 280.000 Mann, die Kleinschilde trugen und den Bogen spannten. Alle waren tapfere Helden. Und der Kuschit Serach zog gegen sie aus mit einem Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Wagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog ihm entgegen, und sie stellten sich in Schlachtordnung auf im Tal Zephata bei Maresha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott. Denn wir stützen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich etwas ausrichten. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass die Kuschiter flohen. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis Gera. Und es fiel von den Kuschiten so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten, denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Auch schlugen sie alle Städte rings um Gera, denn der Schrecken des Herrn war auf sie gekommen. Sie plünderten alle Städte, denn es gab viel Plündergut darin. Weiter 2. Chroniker 15, Vers 1. Und auf Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm: Hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn er ihn aber verlasst, wird er euch auch verlassen. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Soweit unser Text. So einen Gott haben wir auch. Du musst an den Vater denken, Lukas 15. Da kehrt einer um und der Vater lässt sich finden. Er versteckt sich nicht, er geht ihm entgegen. Er will die Begegnung mit dem, der umkehrt. Asa wird ermutigt. Mach weiter so auf Gottes Weg. Der Prophet Asaria sagt, 2. Chroniker 15, Vers 7, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt Lohn für euer Tun. Als aber Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Odet hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremden, die aus Ephraim und Manasse und Simeon bei ihnen wohnten, denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat im 15. Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte getötet werden, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Mann bis zur Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen und unter Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen. Und sie suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Soweit der Text. Zunächst. Es begann, habt ihr es gemerkt, als Asa einen ganz klaren Bruch mit der Sünde vollzog, als er aufgeräumt hat. Es begann mit einem intakten persönlichen Verhältnis dieses Königs Asa. Erstaunlich. Urgroßvater, Großvater, Vater, alle waren Götzendiener. Asa war anders. Gott konnte wirken, weil er von seinem ersten Regierungstag an sich eindeutig nach Gottes Geboten verhalten hatte. Da hatte Prinzipien der Asa, das gefällt mir. 2. Chroniker 14, Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war in den Augen seines Gottes. Und ihr könnt zu Hause gerne mehr lesen aus seinen Anfangsjahren. Er tat vieles, eigentlich alles, was Gott gefiel, und trotzdem gestattete Gott dem Nubier-König, diesen Asa anzugreifen. Man könnte doch denken, warum geht denn das nicht gut? Gott könnte doch segnen. Wohlstand, prima, Ruhe, solange er mir treu ist, keine Probleme. Rund 40 Kilometer vor Jerusalem, 1 Million Mann, Feinde. Und da kommt es darauf an. Der König Asa weiß eins. Ich bin ein Kraftloser. Hier kann mir nur Gott helfen. Und er sagt es ihm, außer dir kann mir keiner helfen. Ich habe keine Chance ohne deine Hilfe. Aber in deinem Namen trete ich an gegen diese Menge mit meinen 500.000 Mann, die möglicherweise alle Opfer werden könnte. Ich habe so gedacht, für mich, wer gibt als junger Mensch in verantwortlicher Stellung gerne zu, dass er keine Chance hat, dass er zu schwach ist, dass er der Situation nicht gewachsen ist? Der König Asa baut hier nicht an einem falschen Image, dass er irgendwie vor dem Volk gut aussieht und dass dann hinterher die Pleite vielleicht doch kommt und dann gibt es noch eine gute Ausrede dazu und irgendwie, der König Asa sagt, in mir ist keine Kraft. Ich habe mich gefragt, wie oft wollen wir besser aussehen, als wir sind? Wenn wir das als erstes von dem König Asa lernen, der stützt sich nicht auf seine Möglichkeiten, er betet, wir stützen uns auf dich. Und dadurch ehrt er Gott. Und er übergibt ihm die Verantwortung, gleich vom ersten Moment an. Nicht erst, als das Kind schon halb im Brunnen ist, dann sagt er, ach Gott, was hast du wieder zugelassen? Der König Asa sagt, da steht der Feind, wir stützen uns auf dich. Das gefällt mir. Ist es nicht in unserem Leben oft auch so, dass da unerwartete Situationen kommen, wo wir uns bewähren sollen? Dann dürfen wir es genauso wie der König Asa machen, dürfen von Gott alles erwarten. Dürfen vielleicht dieselben Worte verwenden. Ich bin chancenlos hier, Gott, aber ich stütze mich auf dich. Gott hat damals solches Vertrauen nicht enttäuscht, er enttäuscht es auch heute nicht. Er selber hat die Angreifer geschlagen. Gott selber schlug das feindliche Heer. Ich habe so überlegt, was das bedeuten möchte. Also ich möchte auf jeden Fall nicht in so einer nubischen Uniform gesteckt haben, wenn Gott das Heer schlägt. Und der König Asa mit seiner halben Kraft, der rennt den noch 40 Kilometer hinterher. So hat Gott die geschlagen. Und wir haben gelesen, die haben sich nie wiederholt. Das passiert, wenn Gott eingreift. Der Schrecken des Herrn fiel auf die Städte um Gera. Ehrfurcht vor dem Herrn war in der ganzen Gegend. Weil einer da war, der sich auf Gott gestützt hat. Da war Ehrfurcht da plötzlich. Die Frage ist, wie ist das in unserem Leben? Ob in unserer Umgebung auch Leute sind, die sagen, wenn ich den sehe, könnte ich auch auf Gott vertrauen? Der König Asa kehrte siegreich und mit großer Beute zurück. Und da kommt ihm der Prophet Asaja entgegen. Und er sagt ihm, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er euch von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch auch verlassen. Das ist ein göttliches Prinzip. Das galt in Juda damals. Das gilt in Deutschland heute, in Chemnitz. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Das gilt in unserer Versammlung. Das gilt in unserem Alltag, an unseren Arbeitsplätzen, wo immer wir es einsetzen wollen. Der Herr ist mit uns, wenn ihr mit ihm seid. Aber wenn ihr ihn verlasst, wird er euch auch verlassen. Wir dürfen sogar eine noch größere Zusage festhalten. 2. Timotheus 2, Vers 11. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Auch auf dieses Gottes Wort ist Verlass. Gott selber steht dazu. Asaja sagt dem König Asa auch, dass es Gott nicht entgangen ist, dass 20 Jahre falscher Weg in Israel war. Aber weil sie in ihrer Bedrängnis umkehrten zu Gott, konnte Gott helfen. Wisst ihr, das ist das Gute an mancher Bedrängnis, dass man mal zur Besinnung kommt, dass man auch mal umkehren kann, dass wir die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, auf wen wir uns stützen. Und dann ermutigt der Prophet den König Asa und sagt, und nun seid stark, bleibt da dran, es gibt für euer Tun Lohn. Und Asa ist nur noch mehr angespannt. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt schafft er die Scheusale weg. Er beseitigt diese Fruchtbarkeitskulte mit diesen abscheulichen Prostitutionen. Männliche und weibliche Prostitution gab es. Unvorstellbar im Volk Gottes. Rückschauend hat Juda von dem Angriff der Nubier nur profitiert. Reiche Beute gemacht. Gestärktes Gottvertrauen. Der Götzendienst wird weiter zurückgedrängt. Im Land des Königs Asas geht es so steil aufwärts, dass die Massen aus dem Norden zu ihm kommen. Lebendiger Glaube zieht Leute an. Echter Glaube, ehrlicher Glaube ist anziehend. Da muss man gar nicht viel reden. Buße und Umkehr führen zu einer Erweckungsbewegung. 5 Jahre nach diesem Angriff der Nubier sind die alle in Jerusalem und opfern ein riesen Opferfest. Der Tempel ist instand gesetzt. Und sie schwören mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, verschwören sich neu diesem Gott. Und Gott ließ sich finden. Die Freude war riesengroß, es war ihr eigener Vorteil. Gott schafft ihnen Ruhe ringsumher. Könnte man eigentlich aufhören an der Stelle? Alles prima. ganz unmerklich verändert sich dieser so positiv agierende König. Und er erlebt wahrscheinlich im Jahr 895 den Angriff des Bruderkönigs Baasha aus dem Nordreich. Wenn ihr jetzt nachlest, 2. Chronik 15, Vers 19, dann stehen dort, dass weitere 20 Jahre Frieden war. Wenn ihr in der Mitte eure Zeittafel aufschlagt in der Bibel, dann stellt ihr fest, dass nach diesen 20 Jahren, wo der König Baasha gekommen ist, er schon 10 Jahre nicht mehr lebte. Also alle gängigen Zeittafeln zeigen eigentlich an, dass die Zahl 20 Jahre hier nicht richtig sein kann. Es gibt verschiedene Erklärungen, ich will das jetzt hier nicht machen, aber das ist eine Stelle, wo im Grundtext, im althebräischen Grundtext, Zahlenzeichen stehen. Und da ist das Zeichen für 16 ganz ähnlich dem Zeichen für 36 und auch für 15 und 35. Und da kann es wirklich ein Abschreibfehler sein. Also man kann davon ausgehen, dass vielleicht nur ein kurzer Zeitraum zwischen dieser feierlichen Versammlung in Jerusalem und dem neuerlichen Angriff oder Test des Glaubens des Königs Asa liegt. Er ist in den besten Jahren, ich schätze ihn so auf Mitte 30. 15 Jahre Königsherrschaft ohne Misserfolge liegen hinter ihm. Eine gewisse Sicherheit, Gewohnheit, Routine hat sich eingebürgert. Und ich lese uns jetzt aus 2. Chronik 16, Vers 1 die folgenden Verse noch. Und ich setze die geänderten Zahlen ein. Im 16. Jahr der Regierung Asas zog Baasha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemanden hinaus und hineingehen zu lassen. Wir kennen solche Bauwerke. Da nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und er sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Auf, mach deinen Bund mit Baasha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa, und er sandte seine Heerobersten gegen die Städte Israels und sie schlugen Ion und Dan und Abel-Majim und alle Vorratsplätze der Städte Naphtalis. Wenn wir 1. Könige 15, 20 dazu nehmen, kommen noch ein paar Orte dazu. Abel-Bet-Ma'acha und ganz Kinneret samt der ganzen Landschaft Naphtali. Weiter im Vers 5. Und es geschah, als Baasha das hörte, da ließ er davon ab, Rama auszubauen und stellte seine Arbeit ein. Der König Asa aber holte ganz Juda und sie trugen die Steine und das Bauholz Ramas weg, mit denen Baasha gebaut hatte, und er baute damit Geba und Mizpah aus. Zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis in den Block, denn er war deshalb wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Soweit der Text. Wieder soll der König Asa in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen werden, den er nicht wollte. Die Lage ist kritisch. Der König Baasha steht mit seinem Heer 9 Kilometer nördlich von Jerusalem. Viel Zeit bleibt nicht. Die Truppen des Nordreiches bedrohen die Hauptstadt des Südens direkt. Aber diesmal lesen wir nicht, dass der König Asa mit seiner Not zu Gott gegangen ist. Jetzt hat er einen Plan. Ziemlich schlau und clever sogar. Anstelle seines früheren Gebetes und des Gottvertrauens traten Politik, Strategie, Bestechung. Mit einer hübschen Summe müsste sich doch was machen lassen. Schätze werden aus der königlichen Schatzkammer und aus dem Tempel gehüllt und zu dem König Ben-Hadad von Aram geschickt. Offensichtlich war es genug. Während Baschas Truppen im Süden an der Grenze zu Juda agieren, sollen die aramäischen Kämpfer in den Norden einfallen. Und wirklich, der König Ben-Hadad von Aram tut so, macht das so, und Bascha zieht seine Truppen ab. Er muss da im Norden erstmal den Konflikt beenden, lässt seine Baustelle unaufgeräumt und unbeaufsichtigt in Rama zurück. Das menschliche Urteil könnten wir fällen. Ziel erreicht, relativ einfach. Bisschen Geld, alles erledigt. Auf den Sieg folgte Plünderung der Baustelle. Die wertvollen Steine und das Bauholz wurden nicht weit weggeschafft. In der Nachbarschaft zwei Orte befestigt jetzt der König Asa in die andere Richtung, nach Norden hin. Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Gegen die Nubier damals kämpfte Gott. Gegen das Nordreich kämpfte der König Asa. Vorher hat er gesagt, ich bin kraftlos. Jetzt sagt er, habt doch ein bisschen Geld, ein bisschen Gold, kann man da einsetzen. Vorher hat er alle Hilfe von Gott erbeten und Gottes Macht vertraut. Jetzt hat er auf seine Möglichkeiten vertraut. Gott hat das alles gesehen. Der kannte sogar die innersten Beweggründe des Königs Asa. Und er schickt den Seher Hanani zu ihm. Genau wie beim ersten Mal. Der Bote Gottes kommt, nachdem die Sache beendet ist. Aber jetzt hat er eine ganz andere Botschaft. Und er lässt ihm sagen, ich hatte eigentlich die Absicht, Asa, dir das ganze Reich des Syrers, des Arameers Ben-Hadad zu geben. Das wäre in deine Hand gefallen, wenn du auf mich vertraut hättest. Naja, jetzt hast du es mit deinem Geld gemacht, kriegst ein bisschen Baumaterial dafür, war ein schlechter Tausch. Also, Ziel erreicht, aber Riesenchance verpasst. Und dann sagt der Gottesmann weiter, erinnere dich doch mal an die Kuschiter damals, an die Libyer, an deine Möglichkeiten damals, ein Kraftloser. Erinnere dich doch mal, wo sind sie denn? Die haben sich bis heute nicht erholt, weil du dich auf den Herrn stütztest. Trotz bester Erfahrung mit deinem Gott hast du jetzt keine andere Lebenserfahrung eingesetzt, müsste doch zu schaffen sein, alleine. Asa, das war töricht, lässt er ihm sagen. Von nun an wirst du Kriege haben. Da wird der Asa ärgerlich, nicht über sich, sondern über den, der Gottes Wort ihm sagt. Das ist mir schon verständlich. Das ist der leichtere Weg. Warum soll ich mich denn ändern? Ich bin doch der König, erfolgreich. Hab doch alles richtig gemacht bis jetzt. Der redet quer. Der kommt ins Gefängnis. In den Block. Wie viel Wert legt der König Asa noch auf Gottes Gedanken? In dieser Zeit? Nicht viel mehr auf seine eigenen? Und der Prophet war nicht der Einzige, der leiden musste. Wir lesen in der Bibel, dass auch andere im Volk Gewalt angetan bekamen. Aus einem gehorsamen jungen Mann, der alles von Gott erwartete, war ein selbstgerechter und eigenwilliger König geworden. Darin ähnelt er nun sehr stark seinen beiden Vorgängern Saul und Salomo. Auch diesmal belehrt der Seher Hanani den König Asa über einen göttlichen Grundsatz. Es ist ein Satz, den habe ich in der Kinderbibelwoche gelernt. Ein Satz, den ich nie vergessen will, der mir wichtig ist und wichtig bleiben soll. 2. Chroniker 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Frage ist, was ist ungeteilt? Mehr als 50%? 6 Tage Arbeit, Sonntag bin ich Christ. Vielleicht 80%, gibt heute manchmal die Relation 80-20, die kommt immer wieder vor in ganz verschiedenen Gebieten. 80 ist so gut wie alles, 100 erreicht man nicht. Könnten wir vielleicht 99% sagen? Gott will mit diesem Vers sagen, wer sich zu 100% auf mich verlässt, wer sich auf mich und meinen Willen ausrichtet, wer seine eigenen Pläne zurückstellt und den Eigenwillen unterdrückt, der darf es wissen, ich werde ihm treu beistehen. Wir sind schon am traurigen Ende der Geschichte des Königs Asa. Wir finden noch einen interessanten Anhaltspunkt. Ich lese noch 2 Verse, 2. Chroniker 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahr seiner Regierung. So, der König Asa muss jetzt ungefähr in meinem Alter gewesen sein. In seiner schweren Krankheit verlässt er sich mehr auf die Ärzte als auf Gott. Habt ihr das gemerkt? Davor steht ein Aber. Aber er verließ sich mehr auf die Ärzte als auf Gott. Ich denke, mit diesem Satz sind wir Alten angesprochen. Vertrauen wir auch wie der König Asa auf die Götter in Weiß oder vertrauen wir auf unseren Gott, der wirklich in jeder Situation helfen kann? Also ich spreche nicht gegen ärztliche Kunst, nicht gegen die hervorragenden technischen Möglichkeiten. Es gäbe mich nicht mehr, wenn es nicht diese wunderbare Medizin und ihre Möglichkeiten gäbe. Ich würde sie jederzeit wieder in Anspruch nehmen. Ich spreche auch nicht gegen ein vertrauensvolles Verhältnis den Ärzten gegenüber. Aber ich will uns sagen, dass es gerade in Krankheitstagen wichtig ist, das Angesicht Gottes zu suchen. Möglicherweise wollte Gott in diesen letzten Regierungsjahren den König Asa noch einmal ansprechen, sein Herz jetzt noch erreichen, seine Verheißung, dass er dem treu beisteht, der sich ungeteilt auf ihn verlässt, noch einmal wahrmachen. Und da verpasst der König Asa die Chance und vertraut nur auf die Ärzte, dass wir das aber richtig hören. Die wichtige Lehre, die wir festhalten wollen aus dieser Stunde, aus dem Leben des Königs Asas. Er blieb mit seinem Leben, mit dem Ertrag seines Lebens, hinter dem zurück, was Gott daraus machen wollte. Es geht bis heute darum, in kleinen und in großen Dingen den Willen Gottes vollständig zu entsprechen. Darf ich die Frage so persönlich formulieren? Hast du auch im Glauben gut begonnen? Trägst du vielleicht Verantwortung? Ließ Gott es dir vielleicht bisher gelingen? Bist du vielleicht sogar im Dienst und in der Gemeinschaft der Geschwister älter oder alt geworden? Dann wollen wir uns durch das Leben des Königs Asa erinnern lassen, dass wir seine Fehler nicht nachmachen. Was waren seine Fehler? Erst tat er Gottes Willen, dann tat er seinen Willen. Erst macht er einen guten Start, dann vertraut er auf sich selbst, auf seine Verbündeten, auf sein Geld, auf seine Ärzte, auf alles Mögliche, nur nicht auf den lebendigen und bewährten Gott. Gottes Urteil dazu war, das war töricht. Ich wünsche uns, dass wir weise sind.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du auch Beispiele gegeben hast von Menschen, die mit dir gewandelt sind, die dir gehorsam waren, die in deinen Wegen gegangen sind. Und manchmal sah das Ende ganz schlecht aus, weil sie abgewichen sind von dir. Schenk es uns, dass wir in Treue bei dir bleiben, unser Vater im Himmel. Auch wenn manche Probleme im Alter kommen oder Entscheidungen zu treffen sind im Leben. Schenk es uns, dass wir dir vertrauen und mit dir leben und ganz nah bei dir bleiben, unser Vater im Himmel, bei dir, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Das schenk uns immer wieder deine Nähe. Lass sie uns suchen. Lass uns diesen Text mitnehmen in unseren Alltag, in unser Leben hinein und dir in Treue nachfolgen. Wir preisen dich, Vater im Himmel, und dich, Herr Jesus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Ja, ich habe noch